Ihr Lieben, ich habe schon immer wieder mal erzählt, warum ich eigentlich neuerdings ein bisschen ein Brad Pitt-Fan bin. Also als Schauspieler fand ich schon immer toll, aber ich habe ein Interview gelesen, habe ich hier glaube ich auch schon mal erzählt. Brad Pitt berichtet offenherzig über seine familiären Probleme und Beziehungen. Ihr wisst, er war mit Angelina Jolie verheiratet, 3 adoptierte Kinder, 3 eigene Kinder, die schönsten Menschen der Welt, die berühmtesten Menschen der Welt, die, denen alles zufliegt. Und auf einmal, Brangelina gibt's nicht mehr. Und Brad Pitt gibt ein Interview und die Überschrift war, und das fand ich echt klasse, Brad Pitt sagt wörtlich, die Wahrheit ist, wir sind doch alle nicht gut in Beziehungen. Die Wahrheit ist, wir sind alle nicht gut in Beziehungen. Warum fange ich einen Vortrag über den Heiligen Geist mit Brad Pitts Zitat an? Weil es im Grunde immer um Beziehung geht und um die Qualität von Beziehung. Der Heilige Geist ist nicht zu denken ohne die Frage danach, was eint uns, was eint Kirche, was hilft uns, in der Gemeinschaft zu wachsen? Geht es immer direkt oder indirekt um den Heiligen Geist? Oder umgekehrt, wo Individualismus wachsen und Materialismus wachsen und wo einer mit den anderen immer weniger zu tun haben will oder nur funktional, das könnte sicher sein, dass der Heilige Geist nicht dabei ist. In der Kirche Gottes, ist der Heilige Geist vielleicht eines der Themen, das am wenigsten verstanden wird, aber eigentlich am wichtigsten ist, mit am wichtigsten natürlich für uns alle. Ich habe natürliche Beispiele hingeschrieben. Warum geht es immer um Beziehungen? Denkt euch eine Firma, die ein Mensch gegründet hat und sein ganzes Leben hineingelegt hat und dann gibt er vielleicht die Firma irgendwann an seine Kinder weiter, es ist was gewachsen. Und wenn ihr fragt, was ist die Philosophie der Firma, naja, der Geist des Gründers, ist der noch lebendig oder ist er nicht lebendig? Manchmal, gibt es so. Ne? Was ist unser Innerstes, was hat unseren Gründer angetrieben? Irgendwann ist es ein Riesenkonzern, es ist kein Funken mehr da vom Geist des Gründers. Aber eigentlich ist da eine Kristallisationsfigur, die was ausgestrahlt und hineingegeben hat und da viele Leute mitgenommen hat. Und es hat irgendwie einen Geist gegeben. Oder denkt euch das Phänomen einer Klassengemeinschaft. Diejenigen, die unter euch Lehrer sind oder Schülerinnen und Schüler waren, die wissen, also als Lehrer, ich habe auch schon mal unterrichtet, du gehst in eine Klasse und hast die vor der Nase und es gibt Klassen, die sind der einzige Sauhaufen, auf Bayerisch gesagt. Und es gibt Klassen, da hast du das Gefühl, hey, die sind irgendwie beieinander, da ist irgendwie die Gemeinschaft da und man spürt, die gehen irgendwie miteinander. Oder die Fußballmannschaft, die zusammengekauften Stars sind noch nicht automatisch eine Mannschaft. Es braucht eine Form des Miteinanders, eine Art gemeinsamen Geist. Meistens hofft man, das geht vom Trainer aus, dass der irgendwie in der Lage ist, einen Geist hineinzutragen in die Mannschaft, die eint. Oder sie sind irgendwie ein Haufen, in dem alles durcheinander geht. Und das führt mich zu der Erkenntnis, das Ganze, wenn es um Gemeinschaft geht, ist immer mehr als die Summe der Teile. Also wenn du sagst, ich und mein bester Freund, ich und meine beste Freundin, dann seid ihr zwei in eurer Beziehung irgendwie mehr als nur 1+1. Sondern ihr habt eine Größe, auf die ihr euch miteinander bezieht. Ihr sagt, unsere Freundschaft, unsere Beziehung, unsere Gemeinschaft, unsere Liebe, was auch immer. Und interessant ist ja, wenn der eine sagt, unsere Freundschaft und der andere sagt, unsere Freundschaft, dann meinen die beide irgendwie dasselbe und trotzdem sieht der unsere Freundschaft noch einmal ein bisschen anders als der. Ja? Das heißt, da ist irgendwie ein Gemeinschaftsraum entstanden, innerlich und äußerlich, in den wir gewissermaßen eintreten, in dem wir uns finden. Und der ist mehr als nur 1 plus 1. Ja? Das Ganze ist mehr als die Summe ihrer Teile, seiner Teile. Das habe ich gerade schon gesagt. Der Heilige Geist ist die tiefste Wirklichkeit, die die Kirche als Gemeinschaft derer eint, die zu Jesus gehören. Denkt jetzt nochmal das Beispiel der Geist des Gründers, des Firmengründers. Jesus gibt sich hinein, sammelt Menschen, sammelt Jünger, die er intensiv trainiert, damit sie ihn verstehen, damit sie von innen her kapieren, was der eigentlich will und wer das ist. Und sie gehen in seinem Geist und versuchen, andere Menschen mit hineinzunehmen, auf ihn hin, der Gründer ist. Ich werde gleich nachher noch ein bisschen was dazu sagen, warum das nach dem Tod nochmal von Jesus ein bisschen wichtiger war. Aber ein ganz wichtiger Punkt, der erste, den ich mir, wenn ihr sagt, was soll ich mir davon mitnehmen, neulich haben wir darüber geredet, dass ich immer mal wieder so 2, 3 Punkte sagen soll, die wirklich wichtig sind. Sofern du getauft bist, hast du Teil an dieser Wirklichkeit der Kirche. Ich will dir sagen, der Heilige Geist ist nicht etwas, was du nicht erfahren kannst und nicht etwas nur Gedachtes, sondern du bist Teil der Gemeinschaft der Kirche und ja, die ist manchmal auch ein bisschen ein Haufen von umeinanderlaufenden Menschen, aber in der Tiefe, je tiefer du wirst, desto mehr hast du Teil am Heiligen Geist. Ich glaube, man kann sagen, in einem guten Sinn, gell? Also nicht, dass du jetzt das missverstehst, je kirchlicher du in einem guten Sinn verstanden wirst, desto heiliger bist du und geheilter und verstehst, wer deine Brüder und Schwestern sind, die im gleichen Geist unterwegs sind, weil du sie erkennst. Wir sagen, wes Geistes Kind ist der Typ? Oder wes Geistes Kind ist die? Ja? Ich will dir sagen, glaub nicht, dass der Heilige Geist erstens nur was für Heilige ist oder die irgendwie mal gelebt haben oder dass das an Pfingsten ein Ereignis war, an dem du nie teilhaben wirst. Du bist getauft im Heiligen Geist, du bist gefirmt im Heiligen Geist. Die Frage ist für uns nur, wie finden wir tiefer in die Wirklichkeit des Geistes hinein? Das ist eine Lebensaufgabe. Ich sage nachher noch was dazu. So, jetzt Vorsicht. Es gibt den Ungeist auch in der Kirche. Und der Ungeist ist etwas, was eigentlich unter dem Vorzeichen des Guten daherkommt und uns eint, aber in Wahrheit spaltet. Also, wenn ich sage, es geht immer um die Qualität von Beziehung, dann ist Ungeist beispielsweise, habe ich ja oft gesagt, wir verstehen einander, ja, hier sind jetzt ein paar neue und jetzt kommen die her und du merkst plötzlich, aha, das ist ein interessanter Mensch, eine interessante Person und ihr macht Witze und ihr merkt plötzlich, aha, wir finden dieselben Leute komisch. Aha, und da ist jetzt da irgendwie zufällig so ein Komischer da drüben. Und wir fangen an, über den dumm daherzureden oder Witze zu machen. So, was ist das Schöne daran? Naja, wir verstehen uns. Derselbe Geist. Ja, wie gut, das eint uns doch irgendwie. Ja. Aber dummerweise kommt auch der Ungeist immer unter dem Schein des Guten daher. Und das hat was Ausschließendes, Spalterisches, Negatives, Verneinendes. Am Ende ist alles durcheinander. Wenn wir immer dem Ungeist auf den Leim gehen, ist alles durcheinander. Deswegen heißt der Diabolos in der Heiligen Schrift der Durcheinanderwerfer. Ja? Aber, meine Lieben, er ist Geist. Und irgendwie hat es auch was mit Beziehung zu tun, aber dort mit der Verkehrung von Beziehung, er zerstört wirkliche Beziehung. Wer ist der Heilige Geist? Das ist jetzt ein bisschen Trinitätstheologie. Wenn ich vorhin gesagt habe, es gibt dich und deinen Freund, Und ihr zu zweit habt eine Beziehung, die irgendwie mehr ist als nur ich und sie oder ich und er. Da gibt es noch irgendwie den Raum meiner Freundschaft, in den ich hineintrete. Fühlt euch mal rein, ihr seid irgendwo an der Uni, in der Schule, im Beruf und am Abend habt ihr einen Date mit einem Freund, einer Freundin, den ihr gern habt und ihr trefft den und ihr die Gemeinschaft eröffnet einen anderen Raum, in dem ihr innerlich seid. Den kann ich nicht einfach machen. Es ist etwas da wie unsere Freundschaft, ja? Unsere Gemeinschaft, unsere Liebe. Mehr als die Summe der Teile. Es gibt den Vater und es gibt den Sohn und es gibt den Geist, in dem beide geeint sind. Er stellt tiefere Einheit her als jede nur weltliche Liebe. Er eint in der Unterschiedenheit. Meine Lieben, das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Vielleicht habt ihr das schon mal kapiert oder verstanden oder gesehen. Wenn Christen zusammenkommen und es sind echte Christen, dann merken wir, dass Einheit nicht uniformiert, sondern im Grunde jeden tiefer ihn oder sie selbst sein lässt. Ich erinnere gerne an die Filme von Tolkien und an die Filme von C.S. Lewis, die Narnia-Filme. Kennt ihr vielleicht? Oder Tolkien, Herr der Ringe? Ja. Da gibt es immer die Guten und die Bösen. Und ist euch schon mal aufgefallen, dass die Bösen alle komplett normiert sind, alle gleich handeln, total berechenbar sind? Und die Guten, ein wilder Haufen von Individuen, die alle irgendwie eine innere Einheit haben, aber ganz verschieden sind. Da kämpft der so und der kämpft so und der hat die Stärke und der andere hat die Stärke. Aber sie tun sich zusammen und jeder ist darin zutiefst er selbst und jeder ist mit seiner Gabe genau in dieser Einheit gebraucht. Die andere Seite, wenn sie denn eint in der Normierung. Der Heilige Geist eint in der Unterschiedenheit. Wir spüren, Liebe drängt zur Einheit. Menschen, die sich lieben, wollen sich vereinen, auch körperlich vereinen. Ja, sie wollen eins sein. Und Liebe, die irgendwie noch nicht geheilt ist, die will, dass der andere genauso ist, wie ich ihn mir gerne hätte oder ich ihn mir einbilde oder genauso ist wie ich. Aber Liebe, die aus dem Heiligen Geist lebt, anfängt zu leben, die kann frei geben und frei lassen, die sehnt sich auch nach Einheit, aber in der Unterschiedenheit. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal ich bin persönlich überzeugt, in dieser Qualität der Erfahrung und des Denkens gibt es das nur im Christentum. Warum? Naja, weil unser Geist der Geist Jesu ist. Einheit in der Unterschiedenheit. In der Trinität, in Gott. Es ist jetzt echt für den Kopf eigentlich nicht so leicht verständlich. In der Trinität ist alles eins. Jetzt liebesmäßig, wir sind Menschen, wir wollen uns in der Liebe einen, in der Freundschaft einen und wir merken, wir haben alle unsere Grenzen. Aber wenn in Gott Einheit aus Liebe ist, dann ist es absolute Einheit. Und trotzdem ist in Gott zugleich, der Vater ist nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Geist und der Geist ist nicht der Vater. Und wenn es in Gott Verschiedenheit gibt, ist es auch absolute Verschiedenheit. Das ist das Geheimnis von drei in eins, oder Vater und Sohn im Geist geeint. Ja? So. Und das Interessante ist, ne, wir reden in letzter Zeit oft über Christentum, was eigentlich Christentum bedeutet. Warum ist Jesus eigentlich gekommen? Und eine oberflächliche Antwort ist, damit er uns zeigt, wie man ein guter Mensch ist. Aber meine Lieben, Christus ist gekommen, dass wir teilhaben an dieser Wirklichkeit des göttlichen Lebens. Der ist nicht einfach gekommen, dass du sagst, da habe ich einen Nachbarn und ich bin nett zu dem. Ich hoffe, du bist nett zu dem, und wenn du Jesus kennst und im Herzen hast, dann bist du hoffentlich noch ein bisschen netter zu dem. Aber Jesus ist zuerst ein Retter, der uns heimholen will in diese Wirklichkeit. Und nicht zuerst ein Ethiklehrer. Das kommt daraus, es fließt daraus, dass wir anders leben als andere. Aber er ist erst ein Retter. Einer, der uns heimholen will in die Wirklichkeit des Liebeslebens Gottes, an dem wir teilhaben dürfen. Im Heiligen Geist. Jetzt ein paar Bibelzitate, das habe ich gerade gesagt, wo nochmal deutlich wird, wie in der Schrift der Heilige Geist, die gehe ich jetzt relativ schnell durch, wie man das deuten kann. Keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er redet aus dem Heiligen Geist. Natürlich kannst du einfach mal so daherreden, Jesus ist der Herr. Aber wenn das deine Überzeugung ist, wenn du sagst, Jesus ist mein Herr und ich bin selber nicht der Herr meines Lebens, dann redest du aus dem Heiligen Geist. Der Beistand, den der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Heute haben wir kurz über die Frage gesprochen, ist es eigentlich wichtig, dass man sich in der Bibel auskennt oder sowas? Na, die Frage ist eher für mich, ist es wichtig, dass du weißt, wer Jesus ist? Ist es wichtig, dass du ihn kennst und erkennst und lieben lernst? Wenn du spürst, du möchtest das tiefer erkennen, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass der Heilige Geist in dir was in Bewegung setzt. Wenn du erkennst, du möchtest Jesus tiefer verstehen, dann ist er in jedem Fall am Werk. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Wenn ihr mich liebt, es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen der Suche nach Jesus und der Wirksamkeit des Heiligen Geistes in dir. Wenn du keine Lust auf Jesus hast und keine Lust, da tiefer einzusteigen, oder wenn du ihn ablehnst, dann ist das ziemlich sicher nicht vom Heiligen Geist, sagt unsere Schrift. Ja. Es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen der Liebe zu Christus und dem Wirken des Heiligen Geistes. Und das ist ganz, ganz schön. Ich habe schon öfter mal gesagt, dass es niemanden gegeben hat, der so tief über Gott gesprochen hat wie Jesus, natürlich, und das kostbarste Wort, das Jesus uns geschenkt hat, war Vater. Und ich sage immer wieder, ich hätte so gern mal gehört, wie er Vater sagt. Aber meine Lieben, wenn wir lernen, seine Geschwister zu werden, ihn zu lieben, dann lernen wir in seinem Geist, Vater zu sagen. Der Geist wirkt in uns, dass wir Abba sagen. Und Abba ist eher ein Kosewort für Vater. Bedeutet eher Papa als irgendwie abstrakt Vater. Ne? So. Jeder von uns betet oft Vater unser im Himmel. Ist schön, dass wir es echt oft beten, aber meinen wir dann auch manchmal, Vater, du schaust auf mich, ich bin dein Kind, ich gehöre zu dir. Das wirkt in uns der Heilige Geist, dass wir das können. Also er führt uns zu Jesus und er lässt uns im Herzen tiefer Vater sagen als sonst. Wie wirkt er im Leben Jesu? Wir glauben, er zeugt Jesus im Schoß der Jungfrau Maria. Er bestätigt Jesus als geliebten Sohn des Vaters bei der Taufe Jesu. Ich sage diese Stellen einfach nur, weil, wisst ihr, es gibt keinen Moment im Leben Jesu, in dem er nicht gewissermaßen im Vater lebt in der Verbindung mit dem Heiligen Geist. Das heißt, der Heilige Geist ist der, der alles tut, was Jesus tut, wirkt er in ihm. Er leitet Jesus ständig. Das ist eine wichtige Stelle, weil ihr habt ja vielleicht mitbekommen, wir diskutieren gerade in der Kirche über die Formulierung Vater unser, führe uns nicht in Versuchung. Die Franzosen haben das jetzt gerade geändert und haben, glaube ich, formuliert und lass uns, ne, wie hat das jemand drauf? Lass uns in der Versuchung bestehen oder so. Bitte? Führe uns in der Versuchung, ja. Also dass Gott uns, aber meine Lieben, wenn man das, die Stelle mal liest, das ist ganz am Anfang des Evangeliums von Markus, der Heilige Geist treibt ihn in die Wüste und da wird er vom Satan versucht. Also er treibt ihn in den Ort der Versuchung. Aber natürlich, also und wenn Jesus uns lehrt, führe uns nicht in Versuchung, dann glaube ich ehrlich, die Erfahrung Jesu in der Wüste, wenn das eine Geschichte ist, die existenziell für uns erzählt wird, die unmittelbare Konfrontation mit dem absolut Bösen, in dieser Situation, in der er fastet und hungert, die ist so furchtbar, dass Jesus da rausgeht und sagt, ich lehre euch jetzt und führe mich bitte nicht in Versuchung. Das ist eigentlich gar nicht so schwer zu kapieren. Die Bitte an Gott, ich habe da was durchgemacht und ich habe es auch durchgemacht für euch. Und ich bitte jetzt den Vater, führe uns nicht in Versuchung. Gar nicht so schwer. Und natürlich wollen wir, dass Gott uns in der Versuchung bewahrt. Gar keine Frage. Er stellt die innere Verbindung mit dem Vater, das ist der Heilige Geist, die Kraft, die Salbung, sagen wir, ich sage gleich noch was zu den Namen des Heiligen Geistes. Jesus rief im 7. Kapitel des Johannes-Evangeliums, wer Durst hat, komme zu mir, es trinke, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Innern werden Ströme von lebendigem Wasser fließen, damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Da steckt ein Denken dahinter, dass der Tod Jesu den Geist freisetzt. Er stirbt und durch sein Sterben schenkt er den Geist, der in ihm ist, der Welt. Und tatsächlich, glaube ich, dieses Bild vom lebendigen Wasser als Bild für den Heiligen Geist ist im Johannesevangelium etwas, weiß nicht, wenn ihr Menschen kennt, die tief im Glauben stehen, die sprechen, die singen, die beten und du spürst immer, das hat eine gewisse Kraft, eine Schönheit, eine Leichtigkeit, das fließt raus, das ist nicht etwas, wo sie, wo sie durch Leistung, durch intensive Vorbereitung, durch alle mögliche Anstrengung haben, das gehört auch dazu. Aber das, was dann eigentlich berührt, ist der Strom des lebendigen Wassers, von dem er spürt, der ist nicht aus ihm selber oder aus ihr. Im Grunde wirken so auch alle unsere Sakramente. Der Priester gibt etwas, was er selbst nicht aus sich hat, sondern aus dem Geist Gottes hat. Er gibt am Kreuz den Geist auf. Wir sehen im Johannesevangelium, wie er stirbt und da unten stehen Maria und Johannes und er gibt den Geist auf. Und im Grunde kann man sagen, für die zwei da unten, die am Kreuz stehen, ist jetzt gerade Pfingsten. Weil sie spüren, er ist es und ich bin hier an dieser Stelle von ihm neu geboren in gewisser Hinsicht. Aber das mag ich jetzt nicht vertiefen. Als Auferstandener gibt er den Geist den Jüngern. Er haucht sie an. Der Auferstandene kommt den Jüngern und haucht sie an und sagt, gibt ihnen die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und es ist ganz klar ein Rückverweis von Johannes an den Anfang der Schöpfung, in die Schöpfungserzählung, wo Gott den Menschen nimmt und ihm den Lebensatem einhaucht. Er haucht ihm den Lebensatem ein. Jetzt ist der Mensch gefallen, Jesus kommt, stirbt am Kreuz, der Auferstandene begegnet den Jüngern und macht sie zu neuen Menschen, indem er ihnen den Geist gibt. Und damit der ganzen Kirche an Pfingsten wird es dann noch einmal geschildert als ein unglaublich wuchtiges Ereignis. Auch das, wisst ihr, der Heilige Geist hat in der Kirchengeschichte zwei spezielle, also er wirkt auf ganz vielfältige Weise, aber auf der einen Weise im Schweigen, im Stillen, wo was geboren wird. Maria trägt 9 Monate das Kind aus in der Kraft des Heiligen Geistes. Man sieht und hört nichts von ihr und auf einmal ist das Kind da. Und die andere Wirkungsweise, oder sagen wir am anderen Ende der Skala, ist manchmal das wuchtige Herabfallen des Heiligen Geistes auf eine Gemeinschaft, die plötzlich im Grunde gar nicht so genau weiß, wie ihr geschieht. Ich habe das, ehrlich gesagt, in dieser wuchtigen Weise noch nie erlebt, aber ich habe schon immer mal wieder Gemeinschaftserfahrungen gemacht, wo plötzlich irgendwie was Neues da ist. Nicht so mit Brausen und Feuer und so, aber auf einmal bist du mit einer Gemeinschaft zusammen unterwegs und du spürst, da tut der Geist Gottes jetzt was Neues, weil das können wir nicht aus uns selber. Wir haben echt das vom Team, wir haben uns ja neu formiert und haben überlegt, Believe and Pray, wo wollen wir hin und so weiter. Wir haben echt die Sehnsucht, dass der Geist Gottes hier wirkt, Herzen berührt, Gemeinschaft stiftet, auch Erkenntnis von Jesus stiftet, auch die Fähigkeit draußen davon zu erzählen, dass das dem dient, weil dafür machen wir es, dass der Geist Gottes hier hineinwirkt. Sein Name ist Heiliger Geist, im Lateinischen Spiritus, Pneuma, Ruach, im Hebräischen, das heißt Atem, Wind. Der Heilige Geist weht, wo er will. Er ist nicht jemand, der feststellbar und fixierbar wäre. Ja, nicht automatisch, weil du die Sakramente jetzt alle empfangen hast, bist du schon auch subjektiv voll vom Heiligen Geist. Du hast ihn zwar empfangen, aber es gehört immer auch die innere Disposition dazu, die innere Bereitschaft mitzuwirken. Die Bilder, die habe ich gerade schon ein bisschen erklärt. Wasser haben wir gerade gehabt, Feuer, weil der Heilige Geist auf der einen Seite wie Feuer wirkt, Begeisterung, man muss von innen brennen, sagt der Augustinus, um andere entzünden zu können, also Feuer, der Wind, die Salbung habe ich schon gesprochen, Christus ist der Gesalbte, das heißt, er ist der, im tiefsten Sinn der Geistträger, der je über die Erde gelaufen ist, der Gesalbte. Und wir sind in unserer Taufe gesalbt worden und Priester und Könige und Bischöfe werden gesalbt. Die Taube, ehrlich gesagt, das ist ein Bild, das auch biblisch ist, aber es kommt nur einmal in der Bibel vor und ich finde es ehrlich ein bisschen schlecht, dass es so häufig verwendet wird. Also wenn wir den Heiligen Geist darstellen. Natürlich hat es was von Frömmigkeit und Einfachheit und Demut und die Taube bringt beim Noah in der Heiligen Schrift den Friedenszweig zurück, der Frieden und sowas. Aber jetzt einfach mal ganz platt gesagt, der Heilige Geist ist kein Vogel. Ja. Ja. So, er kommt nur einmal in der Schrift vor und man muss das Bild richtig lesen, aber er ist kein Vogel. Eher wir haben manchmal Vögel und halten die für den Heiligen Geist, das ist was anderes. Okay? Andere Bilder, die Finger, ich habe mit dem Finger Gottes die Dämonen ausgetrieben, sagt Gottes. Die Hand ist auch manchmal ein Bild für den Heiligen Geist, weil wir durch Handauflegung, Salbung mit der Hand den Geist weitergeben. Das Siegel, das ist sowas Ähnliches wie die Salbung, nur das Siegel ist auch ein theologischer Begriff für uns, weil wenn ihr getauft seid, die Taufe könnt ihr nicht mehr abkratzen. Ihr seid gewissermaßen besiegelt mit der Taufe und mit der Firmung. Das ist wie eine Art Stempel in eure Seele, die kriegt ihr nicht mehr einfach raus. Ihr könnt euch jeden Tag dagegen entscheiden, aber ihr seid gewissermaßen besiegelt. Oder wie kann man sich vorstellen, wenn Besitzer von großen Viehherden, die hauen so einen Stempel auf das Vieh und brennen denen, ihr seid besiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Tröster und Beistand in der Bibel, das heißt, wenn du leidest, kämpfst und Trost brauchst, wir glauben, von ihm kommt, das kommt von ihm. Er wird benannt Geist Christi, Geist der Kindschaft, das kommt von dem Vater, Geist der Wahrheit, Geist der Verheißung, Geist der Herrlichkeit. Alles Dinge, die sich auf Christus beziehen und auf unsere Situation in ihm. Wichtig nochmal, der Heilige Geist ist eine eigenständige Person, die auch selber angebetet und angerufen werden kann. Wie kann man das verstehen? Ganz einfaches Bild, darf man nicht überziehen, aber ist auch nur ein Bild. Zwei Menschen tun sich zusammen, Mann und Frau, und lieben einander. Und wenn wir sagen, die Familie, wann entsteht die Familie? Na, die Familie entsteht mit dem ersten Kind. Und das erste Kind ist gewissermaßen, alle anderen auch, aber das erste Kind ist gewissermaßen der personifizierte Ausdruck dessen, was ich vorhin versucht habe zu sagen, die stehen in ihrer Liebe, in dieser Gemeinschaft, die mehr ist als nur sie zwei. Und auf einmal kommt da aus dieser Fruchtbarkeit eine eigenständige Person heraus, die eine Art Symbol ist, eine fleischgewordene, persongewordene Wirklichkeit, die diese Wirklichkeit bestimmt. Ja, der Heilige Geist eint, aber er ist auch er selbst unterschieden vom Vater und vom Sohn. Ganz wichtig. Du und der Heilige Geist, ein letztes Bild, das innere Haus in dir. Stell dir vor, wie der Paulus uns sagt, wir haben ein inneres Haus. Der Paulus sagt, einen inneren Tempel. Aber du bist auch verantwortlich dafür, dass es keine, sagen wir mal, verrauchte Spelunke wird. Kann auch sein. In der irgendwie viel Mist passiert und in der es stinkt und dunkel ist. Kann auch sein. Stell dir vor, du bist getauft, der Heilige Geist ist im Fundament gewissermaßen eingezogen. Und es liegt mit an dir, ob du gewissermaßen, und du hast ein Haus in diesem, über dem Fundament und es sind viele Zimmer und ein Dach und viele Fenster und viele Türen und viele Räume. Alles Bilder für, das habe ich gern und den habe ich gern und mit dem tue ich mich schwer und in der Beziehung lebe ich und die Gemeinschaft gehört zu mir. Lauter Zimmer deines Hauses und der Heilige Geist will dein ganzes Haus durchdringen. Und du hast die Möglichkeit, die Kellertür zuzulassen und dein Ding zu machen. Oder du hast die Möglichkeit, gewissermaßen die Tür aufzumachen und ihn in alle Bereiche deines Lebens eindringen zu lassen. Und nach alle Bereiche deines Lebens vom Heiligen Geist durchdringen zu lassen. Du entscheidest, ob die Kellertür aufgeht und ob er jedes Zimmer deines inneren Hauses bewohnen darf. Der Geist ist ein Trainer. Das heißt, du kriegst immer wieder mal einen Impuls, ich sollte eigentlich jetzt das machen, glaube ich. Also, da braucht jemand Hilfe, ich sollte, glaube ich, hingehen. Und dann gibt es, keine Ahnung, du hast aber doch so viel noch jetzt in deinem Computer zu surfen oder ich bin ehrlich gesagt zu träge und liege auf der Couch und keine Ahnung. Der Heilige Geist ist einerseits einer, der dich antreibt, inspiriert, Impulse gibt, aber nie zwingt. Nie zwingt. Du kannst dich immer dagegen entscheiden. Warum? Weil Liebe nicht zwingen kann. Liebe ist immer ein Appell an die Freiheit des anderen. Liebe kann nicht zwingen. Und dort, wo Liebe zwingt, ist es echt schwierig mit der Liebe. Ich meine, wir kennen Situationen der Pädagogik, ja, wo Liebe manchmal konsequent sein muss und Liebe irgendwie manchmal auch anschiebt und nötigt. Aber da ist das Verhältnis natürlich das Verhältnis ein pädagogisches zuerst. Aber normalerweise, wenn ihr gleichberechtigte Partner und Partnerinnen seid und einander liebt und der eine den anderen zu was zwingt, dann ist es in der Regel nicht Liebe, sondern Egozentrik meistens. Also der Heilige Geist zwingt dich nicht. Er inspiriert, er gibt leisen Anschub, er wirbt um dich, aber er zwingt dich nicht. Er schenkt Kraft und Freude. Wisst ihr, manchmal, wir diskutieren gerade im Bistum, in welchem Alter wir Kinder oder Jugendliche firmen. Und ich bin eigentlich ein Befürworter der Sache, dass wir ältere Jugendliche firmen, so ab 16. Jetzt firmen wir 12-Jährige. Es gibt gute Gründe, dass man auch 7-Jährige firmt. Gibt es verschiedenste theologische Argumente. Aber für mich ist ein Argument schon wichtig. Manche sagen dann, ja, Herr Bischof, Sie wollen jetzt 16-Jährige firmen, weil die mehr kapieren und so. Genau. Ja, aber der Heilige Geist wirkt doch ohnehin. Ah, stimmt auch irgendwie. Ne? Aber im Grunde wissen wir aus der Schrift, aus der Erfahrung, aus dem Weg, der Heilige Geist tut im Grunde nichts, wenn er nicht eingeladen wird und du nicht mit ihm kooperierst. Also er ist da, ja, und er wirbt um dich und er liebt dich, aber es geht im Grunde um deine Offenheit zur Kooperation im Geist Gottes. Glaubst du, dass es Wachstum gibt im Glauben, im Heiligen Geist? Ehrlich gesagt, ich glaube, ein Jünger, der ein Zeuge nach außen sein kann und überzeugt von Jesus reden kann, muss einer sein, der selber in dem Bewusstsein lebt, ja, ich bin ein Freund Jesu und mir geht es darum, im Heiligen Geist zu wachsen, zu ihm hin. Ja? Nimm dir für die in dieser Woche für die Dinge, die dir wichtig sind, für deine Begegnungen, für deine Aufgaben vor, immer zuerst den Heiligen Geist einzuladen. Einfach mal so als Übung, du hast Aufgaben, du hast Termine, du hast Treffen mit Menschen. Wenn es dir wichtig ist, denk mal, halt mal kurz inne, sag, Heiliger Geist, hilf mir, jetzt in dieser Bewegung, in Begegnung komme, in dieser Aufgabe, hilf mir, das gut zu machen. Einfach mal so überlegen für die nächsten Tage. Welche waren die drei Key Messages? Die Wirklichkeit, um die es geht, hat was mit dir und deinem Leben zu tun. Der Heilige Geist ist nicht unabhängig von dir. Ja, das ist nichts, was nur irgendwas für Superfromme ist, mit all unseren Beziehungen. Wenn du mit Überzeugung sagen kannst und da hineinfinden kannst, Jesus ist der Herr, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass der Geist Gottes in dir wirkt. Wenn das was für dich bedeutet. Und je tiefer der Geist in dir wirkt, desto mehr kannst du aus Glauben, Vertrauen, Liebe, Hoffnung sagen, aber Vater. Das wirkt der Heilige Geist in uns.